Gut, lasst uns beten. Herr Jesus, wir haben gesungen, lasst uns sehen die Herrlichkeit des Christus, deine Herrlichkeit, wenn dein Wort verkündigt wird. Wir möchten dir danken für dein Wort, die Bibel, das du uns gegeben hast. Und wir möchten jetzt, wenn verkündigt wird, wenn wir darin lesen, immer wieder deine Herrlichkeit sehen. Denn diese Herrlichkeit ist so groß und diese Herrlichkeit prägt uns und verändert uns und macht uns zu neuen Menschen, neu geschaffen, wie wir gehört haben. Dank sei dir für dein wunderbares Wort. Amen. Ich möchte heute sprechen über Glaubwürdigkeit der Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes. Eigentlich können wir uns jetzt hinsetzen, also ihr sitzt schon, ich kann mich hinsetzen und wir sind fertig mit dem Thema, oder? Ist eigentlich alles gesagt. Und manchmal sehne ich mich, also ich habe die Zeiten nicht erlebt, aber ich sehne mich fast zurück nach Zeiten, wo das genügt hat. Wo völlig klar war, das ist das Wort Gottes, das ist lebendig, das schafft Leben, das zeigt die Herrlichkeit Gottes, da redet Gott und man nicht diskutiert hat. Und nicht in Frage gestellt hat. Und nicht gezweifelt hat. Und wir zweifeln ja nicht und kritisieren nicht ein Buch, sondern Gott, der geredet hat. Und wie Gott geredet hat, das passt uns offenbar oft nicht. Sonst wäre nicht so viel Kritik. Ja, man kann ganz schnell zu den anderen gehen mit der Kritik, aber dann wären doch auch nicht so viel Zweifel bei mir selbst, oder? Ich möchte gar nicht kritisch beginnen, sondern damit, was sagt eigentlich die Bibel über sich selbst? Das sind so schöne Aussagen. Da heißt es im Buch Josua, da sind wir so am Ende der Eroberung des Landes. Keine von all den Zusagen, die der Herr dem Haus Israel gegeben hatte, war ausgeblieben. Jede war in Erfüllung gegangen. Das ist ziemlich am Ende vom Leben von Josua. 2. Samuel, deine Worte sind wahr. Punkt, Ausrufezeichen. Psalm 18, das Wort des Herrn ist im Feuer geläutert. Alles, was an Schlacke, an Dreck, an anderem da ist, ist raus, ist hier die Vorstellung, so wie bei Silber. Und es bleibt nur etwas ganz Reines übrig. Ganz rein ist dieses Wort des Herrn. Oder Jesus sagt in Matthäus 5, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Was für eine Zusage. Absolut verlässlich. Alle Schrift von Gott eingegeben, haben wir schon eben gelesen. Mich bewegen immer wieder die Worte in Johannes 7, wo Jesus sagt, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat, also vom Vater im Himmel. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt. Wenn ich das tue, im Gehorsam gegen Jesus, was er gesagt hat, was Gott gesagt hat, dann werde ich erkennen, dass der Inhalt dieses Buches, dass diese Lehre wirklich von Gott stammt. Großartige Worte, großartige Zusagen. Und schließlich, aber dann bin ich eigentlich eher am Anfang, es könnte noch viel kommen, schließlich heute als letzte Stelle, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Das wäre doch wunderbar, wenn wir immer in dieser einfachen Wahrheit, die ich jetzt kurz angerissen habe, sind. Gottes Wort ist wunderbar, Gottes Wort gibt Leben, also warum ist es so schwierig? Man zweifelt so oft. Man zweifelt, ja, manchmal denke ich an allem. Was ist denn das für ein Tier? Dumme Frage. Mit den langen Ohren. Kann der uns denn Fragen aufgeben? Ihr seht schon, was da steht. Der Hase ein Wiederkäuer. Ist das glaubwürdig? Das erlebe ich nicht nur von Nichtchristen, sondern auch von Christen bis hin zu Pastoren, dass die Frage gestellt wird. Das ist also interessant, an was wir unsere Fragen haben, wo wir unsere Fragen haben. Diese Frage erlebt man ganz stark von muslimischen Missionaren, auch hier in Bonn. Wenn du auf der Straße bist, kann es dir ganz gut passieren, dass ein geschulter Muslim, der darauf geschult ist, solche Dinge anzusprechen, einem aufs Glatteis führen will mit der Frage, der Hase ein Wiederkäuer, glaubst du das? Es gibt ein Heftchen, ein Paper, frei downloadbar im Internet, 101 gesicherte Widersprüche in der Bibel. Ich bin ja schon fast froh, dass sie bei 101 stehen geblieben sind. Das ist von muslimischer Seite. Die Argumente haben sie aber von Theologen. Das ist das eigentlich Traurige dran. Ist der Hase ein Wiederkäuer? Empfehle euch, euch das Paper zu besorgen und mal einfach mal reinzuschauen. Denn die Fragen kommen nicht nur von Muslimen, sondern auch von unseren deutschen Zeitgenossen, nicht muslimischer Couleur. Ja, wie ist das mit dem Hasen? Es steht ja im dritten Buch Mose, dass man wiederkäuende Tiere nicht essen darf. Und dann wird genannt Kamel, Klipdachs, Hasen. Den Hasen, denn er käut wieder. Unrein soll er euch sein. Kaut der Hase wirklich wieder. Hat jemand von euch Hasen? Meistens hat man keine Hasen. Kaninchen.
Die Antwort ist ja.
Die Antwort ist ja. Weißt, dass da noch eine Familie sowas im Garten hat? Ganz da hinten. Wer hatte noch Kaninchen? Sind einige. Also, Wiederkäuer oder nicht Wiederkäuer? Hase ist ein Wiederkäuer. Ich wiederhole das gerade mal noch lauter, was Marianne gesagt hat. Der Hase ist ein Wiederkäuer, denn er frisst diese Kötteln oder Küttele, hast du es, glaube ich, genannt. Kötteln. Der lässt das nochmal durch, was schon hinten rauskam. Die unterscheiden sich tatsächlich in der Farbe zwischen denen, die noch Nährstoffe und was da so drin ist, drin haben und welchen, die durch sind. Wir hatten ein junges Hasenmädchen, das ist Jahre her, das hat sogar um diese gekämpft. Wenn man die falschen vom Mist wegnehmen wollte, darum hat sie gekämpft, ist so ein kluges Tier. Die Frage ist, welche, ich nenne es mal laienhaft, zoologische Einordnung ich mache. Sage ich, ein Wiederkäuer, den definiere ich so, wie zum Beispiel eine Kuh mit ihren 4 Mägen und was da so alles ist. Ist das ein Wiederkäuer? Oder ist ein Wiederkäuer ein Tier, das seine Nahrung nochmal kaut? Ja, das macht der Hase, nur bisschen anderen Weg. Kann es sein, dass der Mose sich in Zoologie besser auskannte als wir heute? Oder kannte sich Gott in der Zoologie besser aus als wir heute? Manches Mal nehmen wir unsere heutigen Kategorien und dann gibt es Fehler in der Bibel. Und durch das Wort Wiederkäuen wird hier natürlich eine falsche Assoziation, also eine falsche Assoziation hervorgerufen. Ich denke bei Wiederkäuer auch automatisch an was anderes. Eigentlich kein großes Problem. Die Bibel glaubwürdig, was ist mit den Osterberichten? Gibt da ein ganz hilfreiches Buch von Carsten Bürgener, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, Eine Osterharmonie ist möglich. Da schwingt schon mit das Wort Harmonie. Carsten Bürgener ist tatsächlich angetreten, weil er die Osterberichte nehmen wollte und alle Widersprüche auflisten wollte. Nichts mit Harmonie. Ich werde gleich merken, von was ich rede. Er wollte die ganzen Widersprüche herausarbeiten, ist übrigens ein lutherischer Pfarrer. Und über diese Arbeit am Text kam er dahin, diese Osterberichte haben ja gar keine Widersprüche, sondern die sind total glaubwürdig. Ich finde das faszinierend, wie jemand eigentlich mit falscher Grundvoraussetzung und falscher Motivation rangeht und das Wort Gottes bzw. Gott zeigt ihm das Gegenteil. Carsten Bürgener, die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Welche Frauen gingen frühmorgens zum Grab? Welche Frauen gingen frühmorgens zum Grab? In Matthäus steht Maria Magdalena und die andere Maria, Markus, Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome. Lukas zuerst in Vers 1 allgemein sie. Und in Vers 10 Maria Magdalena, Johanna, Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Johannes nur Maria, Maria Magdalena. Ja, wer ging nun? Manchmal denke ich, ein normaler Mensch kommt nicht auf die Probleme. Weil das ist so normal, oder? Wenn mehrere Frauen, viele Frauen gingen, dann kannst du mal alle erwähnen und du kannst mal das Spotlight, den Scheinwerfer auf eine machen oder auf zwei machen, die du dann besonders im Blick hast. Eigentlich kein Problem. Manchmal sind wir Theologen seltsame Menschen. Das ist die Art der Darstellung. Und wenn ich die Bibel unvoreingenommen lese, behaupte ich, dann habe ich hier gar kein Problem. Mal schauen, wie es mit der nächsten Stelle ist. Wer erlebte die Auferstehung Jesu mit? Und ich meine jetzt in der Nacht. War ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und da heißt es in Matthäus 28, aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, also Sonntag, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee, aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Wenn ich den Text so lese, gewinne ich den Eindruck, dass die Frauen dabei waren. Wie der Engel den Stein wegwälzt, also Entschuldigung, erst kommt er vom Himmel herab, Vers 2, tritt hinzu, wälzt den Stein weg und setzt sich drauf. Die Wächter fallen wie tot wohl zu Boden. Und dann Vers 5, der Engel beginnt zu sprechen. So scheint der Text dazustehen. Im Paralleltext in Markus heißt es, gleiche Zeit, sehr früh am ersten Wochentag, kommen sie zu der Gruft und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Genauso in Lukas, sie fanden den Stein von der Gruft weggewälzt. Und auch in Johannes sieht Maria Magdalena, sie den Stein von der Gruft weggenommen. Beides geht nicht. Entweder ist der Stein weggewälzt oder sie machen sich Sorgen, wer ihn wegwälzt. Ich glaube, dass das die Auferstehung in der Nacht vorher war. Und das Wegwälzen des Steins in der Nacht vorher war. Sonst hätten sie sich keine Sorgen machen müssen. Hätten sie das miterlebt, in der Nacht zuvor, keine Sorge um diesen großen einige hundert Kilo schweren Stein. Ich meine, dass der Vers 2 bis 4, diese Auferstehung in der Nacht, wie der Engel kommt, den Stein wegwälzt und sich auf den Stein setzt und die Wächter zu Boden fallen wie tot, das ist in der Nacht vorher. Eigentlich gar nicht schwierig. Manchmal wünsche ich mir, Bibelübersetzungen hätten etwas mehr Mut in der Übersetzung. Wenn ich übersetze, Maria kam zum Grab und dann Vorvergangenheit. Siehe, da war, nämlich in der Nacht vorher, ein großes Erdbeben geschehen. Denn ein Engel des Herrn war aus dem Himmel herabgekommen, war hinzugetreten, hatte den Stein weggewälzt und hatte sich darauf gesetzt. Da gibt es eigentlich kein Problem, oder? Wir haben hier ein wichtiges Kennzeichen im Text, das will ich noch am Rande erwähnen. Und das ist in Vers 2 in wörtlichen Übersetzungen dieses Siehe. Das ist ja das, was wir immer überlesen, oder? Siehe, warum steht denn das da? Das ist typisch Hebräisch, du möchtest auf was aufmerksam machen. In dem Fall auf eine Vorvergangenheit. Gar nicht schwierig. Ordnen wir doch den Text so an, das, was eingerückt ist, war in der Nacht vorher und schon kein Problem mehr. Glaubwürdigkeit der Bibel. Manchmal passen Bibel und Naturwissenschaft zusammen. Manchmal passt es zusammen. Ich möchte das Thema nur ganz kurz machen. Man hat so einen schönen alten Stein gefunden, der ist ungefähr 2850 Jahre alt, ja, ich rechne nicht richtig, 2850 Jahre alt. Und da, gehen wir mal auf dieses Bild, haben wir hier auf Hebräisch stehen, oder eigentlich Aramäisch, Haus Davids. Haus Davids. Da ist das ist eine Siegesinschrift. Wurde ganz oben im Norden in Israel, in Dan, gefunden. Und da rühmt sich ein König, ein syrischer, ein aramäischer König, ich habe den König vom Haus Davids getötet. Gehen wir noch ein Bild weiter. Dieser andere Kreis hier, ich habe aber auch einen König von Israel getötet. Also Haus David, das ist das Südreich, die Dynastie von David, in der ja auch unser Herr Jesus letztendlich steht, diese Königslinie, Haus David. König von Israel, das ist das Nordreich Israel. Also einmal den König vom Nordreich Israel getötet, einmal den König vom Südreich Juda getötet. Und tatsächlich gibt's in der Bibel eine Geschichte, eine sehr, sehr unschöne Geschichte, von einem Herrn namens Jehu, der genau das gemacht hat. Das ist eins der wenigen Beispiele, wo du einen außerbiblischen Text hast und einen biblischen Text und die beiden sehr starke Parallelen haben. Man muss auch manches ein bisschen noch erklären. Das werde ich jetzt nicht machen an der Stelle. Aber es ist interessant, wenn das so zusammenpasst. Denn angeblich würde ja die Archäologie die Bibel ständig widerlegen. Also je länger ich das als Hauptthema habe, umso weniger glaube ich diesen Mythos, dass die Archäologie ständig die Bibel widerlegt. Noch eine Kleinigkeit aus der Wissenschaft und dann kommen wir wieder zu Wichtigerem. Manchmal ist die Bibel der Wissenschaft offenbar voraus. Das ist mal eine neue Idee, oder? Manchmal scheint die Bibel der Wissenschaft voraus zu sein. Es gibt einen assyrischen König namens Sargon, der wird ein einziges Mal in der Bibel erwähnt. Jesaja 20, Vers 1, da wird Sargon, der König von Assur, erwähnt. Und man hat folgende Lehrsatz aufgestellt: Wenn etwas nur in der Bibel steht, aber nicht außerbiblisch bekannt ist, dann ist das nicht glaubwürdig. Muss man mit dem Werner reden, ob das einer Wissenschaftstheorie genügt. Eigentlich als Wissenschaftler kommt dann das Grausen bei so einem Satz. Aber das ist bis heute so oft. Wenn etwas nur in der Bibel steht, dann sei das nicht historisch richtig. Es muss außerbiblisch auch noch vorkommen, dann kann ich es glauben. Sargons Name war nur aus Jesaja 20, Vers 1 bekannt, also gab es ihn nicht für die Wissenschaft. Bis 1843, da hat man nämlich Sargons neue Hauptstadt in Assyrien entdeckt und in den nächsten 12 Jahren ausgegraben. Seitdem gibt es den Sargon. Herzliche Einladung nach Paris. Also dieses Jahr fahren wir ja nach Harlem, nächstes Jahr fahren wir nach Paris. Oder? Besuchen den. Also war Scherz, aber Wunsch auch. Im Louvre in Paris ist tatsächlich der Palast Sargons, einiges vom Palast Sargons zu sehen, mit riesigen Figuren und diesen Torwächtern, ein Belegfoto, dass ich auch wirklich da war. Ihr glaubt, wir sind bei der Glaubwürdigkeit. Und meine Frau schaut zu diesem Herrn hinauf, das könnte der Gilgamesch sein. Könnte der Gilgamesch sein. Und auf der rechten Seite habt ihr rechts tatsächlich den König, den assyrischen König Sargon. Das ist der, der die Hauptstadt des Nordreiches Samaria erobert und zerstört hat. Das ist ein Gerichtswerkzeug Gottes, das ihr hier seht. Denn das Nordreich Israel wird zerstört wegen ihrer Sünde. Das ist der damalige Herr der Welt und den setzt Gott ein, um sein Volk zu strafen. Und schließlich letztes Bild aus dem Louvre bzw. aus Khorsabad. Da werden Zedern aus dem Libanon geholt. Das kennen wir auch aus der Bibel. Hat das Sargon gemacht, hat das Salomo gemacht. Lange Holzbalken. Das ist schön, was wir bisher gemacht haben, oder? Ich hoffe es. Viel wichtiger sind mir inhaltliche Spannungen, inhaltliche, scheinbare Widersprüche in der Bibel, die auch mein Leben als Christ betreffen. Und da hat man ja auch manchmal Fragen, wie verträgt sich die Bibelstelle mit der? Und manchmal wirkt es sehr widersprüchlich. Ich habe hier als Beispiel genommen, wer versucht oder wer prüft eigentlich den Menschen? Ist es Gott? Genesis 22, das ist die Opferung Isaaks. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Manche Bibelübersetzungen prüfte Gott Abraham. Aber Gott versucht doch niemand. Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Und wir beten im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Jetzt ist die Verwirrung komplett. Aber machen wir es noch ein bisschen schwieriger. 2. Samuel 24 und der Paralleltext 1. Chronik 21, da macht der David eine Volkszählung. Eine Volkszählung des Heeres, die Gott ihm nicht positiv anrechnet, sondern es kommt zum Gericht Gottes. Kein leichtes Kapitel. Schauen wir uns nur den Anfang der Geschichte an. Da heißt es in 2. Samuel 24, der Zorn des Herrn entbrannte noch einmal gegen Israel und er reizte David gegen das Volk auf und sagte, geh, zähl Israel und Juda. Sieht so aus, als habe Gott den David, König David, zur Zählung des Heeres gereizt. 1. Chronik 21, der Satan trat gegen Israel auf und reizte David, Israel zu zählen. Ja, wer nun? Gott oder der Satan? Ich meine, dass drei Faktoren bei einer Versuchung, bei einer Glaubensprüfung eine Rolle spielen. Drei Faktoren. Das eine ist mein eigenes Herz. Mein eigenes Herz. Das noch versuchbar ist, das irgendwie noch darauf anspricht, wenn der Versucher, wenn der Teufel sagt, kennt ihr das? Sollte Gott gesagt haben. Steht ganz am Anfang der Bibel. Sollte Gott gesagt haben. Irgendwo bin ich noch ansprechbar. So wie es eben in Jakobus 1 heißt, ich kann es nicht auf Gott schieben, sondern in mir ist etwas, was drauf anspricht. Da ist aber ein zweiter Faktor, das ist der Satan, der hat keine guten Absichten. Der will mich zu Fall bringen. Jedem klar, hoffentlich jedem klar, dass es diesen leider immer noch mächtigen Versucher, der mich zu Fall bringen will, immer noch gibt. Und dass er, so wie es im Neuen Testament heißt, wie ein brüllender Löwe ist, der schaut, wen er verschlingen kann. Drastische Worte. Das ist der zweite Faktor. Und dann ist da als dritter Faktor, Faktor ist das falsche Wort, als Macht. Gott, der dem so ein Ende machen kann, dass ich bestehen kann, dass ich überwinden kann. Drei Faktoren. Und wenn ihr die Stellen zuordnet, die wir jetzt kurz hatten, könnt ihr überlegen, wie ist jeweils eine dieser drei Faktoren beteiligt. Ich bin so froh, dass ich nicht bei 1 und 2 Schluss machen musste. Stellt euch mal das vor. Wenn mein versuchbares Herz immer noch allein, wenn das allein mit dem Teufel wäre, sieht nicht gut aus. Und ich finde diese Worte in 1. Korinther, 10, Vers 13 so tröstlich und kraftgebend und hoffnunggebend. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Da steht nicht, dass uns Gott auf diesen Weg zwingt, aber wird uns deutlich zeigen, was der Ausweg ist. Ganz, ganz tröstlich. Hausaufgabe zum Schluss, glaube ich, was in der Bibel steht. Glaubt ihr? Ja? Was heißt eigentlich der Bibel treu sein? Was heißt Bibeltreu? Heißt das, die Bibel für wahr halten? Also keine Fehler und Irrtümer, ist mir ganz wichtig geworden. Ich gehe von einer glaubwürdigen Bibel aus. Ja? Ich habe nicht für alles eine Lösung. Schön hier hinzustehen und in meinen Augen einfache Problemchen anzugehen. Es gibt andere Probleme des Verstehens. Genügt das, die Bibel für wahr halten? Ich meine nicht. Glaube ich, was in der Bibel steht? Jemand hat mir geschrieben, die beste Auslegung der Bibel ist die Auslebung. Ich weiß die Quelle nicht, wer das gesagt hat. Keine Ahnung. Die beste Auslegung ist die Auslebung. Wenn ich das lebe, so wie wir es eingangs hörten, was in Johannes 7 von Jesus gesagt wird. Oder Matthäus 5 habe ich hier stehen, wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel, wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Glaube ich, was in der Bibel steht? Machen wir die Prüfung. Und die Hausaufgabe, habe ich gesagt. Glaube ich das? Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Glaubst du das? Dass das geht? Du sagst ganz schnell ja. Freut mich, weil eigentlich sind wir da am Kern dessen, was Jesus bringt und für was Jesus gestorben ist. Glaub ich das? Ein durch und durch geheiligtes Leben. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Steht ja am Ende der sogenannten Antithesen, Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und dann kommen so ein bisschen unangenehme Dinge wie Feindesliebe, die andere Wange hinhalten und einiges andere mehr. Also ganz praktisch. Und dann heißt es am Ende, ihr sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Jesus ist irgendwie niemals political correct. Jesus ist so herausfordernd. Er setzt Ziele. Warum? Weil er genau weiß, er kann das in unserem Leben durchführen. Aber glaube ich das? Glaube ich das auch noch nach Jahrzehnten Christ sein, wo irgendwie da doch noch ein bisschen was fehlt? Ein bisschen viel manchmal zu fehlen scheint. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Natürlich weiß ich, dass mir der Heilige Geist gegeben ist, damit ich die Gebote befolgen kann. Natürlich weiß ich, dass Jesus in mir lebt und das ist wunderbar. Und wenn dann da steht, dass meine Liebesbeziehung zu Jesus am Befolgen der Gebote hängt und dass diese Gebote nicht schwer sein sollen, dann schluck ich. Und dann freue ich mich riesig, was Jesus eigentlich vorhat. Denn wenn er mich zu dem machen will, was hier steht in diesen Bibelstellen, ist doch wunderbar. Gott selbst helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Also nicht erst Jesus kommt wieder und dann macht er mich tadellos, sondern wenn er wiederkommt, vorher heiligt er uns durch und durch, heißt in einer anderen Übersetzung. Aber es geht noch weiter. Der, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Oder Luther-Übersetzung, er wird's auch tun. Er wird uns dahin bringen, dass wir, wenn er jetzt hier hinten zur Tür reinkommt, wir tadellos vor ihm stehen. Wie geht denn das? Wenn es immer noch jeder mit Begeisterung sagt, das glaube ich, dann freue ich mich. Denn wir sind am Kern, was Glaubwürdigkeit der Bibel heißt. Und was nicht nur Glaubwürdigkeit der Bibel heißt, sondern für mich ist das die Frage, ist Gott glaubwürdig? Wenn er das angekündigt hat, und ich greife jetzt ja nur ein paar Stellen raus, könnte es noch recht lang weitermachen in dem Stil. Dann bin ich dabei bei der Frage, ist Gott glaubwürdig? In dem, was er vorhat. Natürlich sage ich sofort begeistert ja, aber ich werde auch ein Stück weit traurig, weil ich ihm offenbar manches Mal bei diesem Umsetzen im Weg stehe. Es fängt damit an, ist Jesus glaubwürdig in diesen Aussagen. Die nächste Stelle überspringe ich mal. Kommt zu anderen schönen Stellen. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jetzt. Glaube ich das? Und ich ende mit Psalm 73, Vers 25. Das ist Luther-Übersetzung. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Glaubst du das? Ich möchte uns eine Zeit der Stille geben, wo jeder vor seinem Herrn und Heiland das bewegen kann. Herr Jesus, es ist so wunderbar, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und du hast zu Menschen geredet, sie haben es aufgeschrieben und du redest heute noch. Du willst mit uns in Beziehung stehen. Danke, dass du absolut verlässlich bist, absolut treu. Danke, dass dein Wort absolut verlässlich ist und absolut wahr ist. Und ich staune, wie sich das in Kleinigkeiten zeigt, und ich staune aber auch, wie sich das in deiner Lehre zeigt und wie sich das im Leben zeigt. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns mehr und mehr davon erfährt, wie es ist, wenn du ein Leben in Fülle gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen Glauben lebendig hältst, Glauben daran, was du gesagt hast und was du aus uns machen möchtest. Du sagst uns im 2. Korintherbrief, den wir miteinander durchgehen, dass es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht. Ich möchte dich bitten, dass mehr von deiner Herrlichkeit im Leben eines jeden von uns sichtbar wird. Amen.